Über den Rechtsterrorismus, über den NSU sind viele Bücher geschrieben worden, es ist viel recherchiert worden, Untersuchungsausschüsse haben sich damit beschäftigt. Es gibt Verhandlungen und viele Thesen, es gibt sogenannte Verschwörungstheorien, was ist eigentlich eine Verschwörung? Und ja, das ist schon eine Weile her und manchmal kann ich es auch nicht mehr hören, das Thema, aber es ist wichtig, darüber zu reden und es ist auch wieder ein Buch geschrieben worden, eine Studie veröffentlicht worden von Matthias Quent, Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät. Matthias Quent ist Soziologe und Rechtsextremismusforscher und jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Herr Quent.
Guten Tag, hallo.
Es sind ja viele Bücher geschrieben worden über NSU und das ist ja ein Thema, was uns seit Jahren begleitet. Warum braucht es noch eine Studie und noch ein Buch?
Es sind viele Studien geschrieben worden und nicht viele Studien, viele Bücher geschrieben worden. Es ist viel Papier bedruckt worden, auch in den Untersuchungsausschüssen, mit jeder Menge Informationen, Detailwissen, mit zum Teil Thesen, zum Teil Fakten, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Es wurden viele Fragen aufgestellt in der öffentlichen Debatte, die dann nicht unbedingt beantwortet wurden, weil die Schlagzeile manches Mal dann schon wichtiger war als die Aufklärung. Der Ansatz dieses Buches ist, dieser Studie ist ein soziologischer, das heißt, ich habe versucht, einen ganzheitlichen Blick darauf zu werfen. Es geht also nicht so sehr darum, einzelne Details auszurecherchieren und darzustellen, so wie das die Investigativjournalisten, wie das auch die Zivilgesellschaft dankenswerterweise gemacht hat, sondern der Versuch war, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Also was bedeutet das eigentlich?
Das ist natürlich ein hehrer Anspruch und das in der wissenschaftlichen Arbeit. Denn das ist ja nicht irgendwie mal ein Roman über den NSU, es sind ja auch Filme gemacht worden, sondern es ist ja eine wissenschaftliche Studie, also auch schon mit wissenschaftlicher Grundlage gemacht. Die Methoden sind ja beschrieben. Sie beschreiben auch die Entstehung der Terrorgruppe und da ist ja immer die Frage, wenn mich jetzt jemand fragt, wie kann denn das in Jena da passieren? Wie kann denn sowas, es muss doch irgendjemand gemerkt haben, wie entsteht sowas? Dann versucht man immer irgendwie eine einfache Antwort zu geben und auf die Frage, wieso haben die Behörden das nicht entdeckt? Und da denke ich immer, das müsste mir einer mal innerhalb von 10 Minuten erklären. Das geht aber nicht. Sie schreiben, dass es nicht monokausal ist, sondern dass es eben multikausal ist. Dass es sozusagen viele Ursachen hat und viele Sachen zusammengekommen sind, die das ermöglicht haben. Also eine gesellschaftliche Situation, ganz individuelle Situation. Und Sie schreiben so von einer Mikro- und Makropathologisierung. Was meinen Sie damit?
Damit ist gemeint, dass auf der Mikroebene, das haben wir in dem Diskurs übrigens schon länger, das kennen wir auch vom Oktoberfestattentat, es schnell darum geht, Taten als Einzeltaten abzutun. Das waren nur Einzeltäter oder wie die Generalbundesanwaltschaft auch immer noch behauptet, das sei eine isolierte Zelle gewesen.
Also die durchgeknallte Leute.
Durchgeknallte die Einzeltäter, genau, die keine Verbindung haben zu unserer Gesellschaft oder zu anderen Strukturen. Und auf der anderen Seite steht die These, ich überspitze es mal ein bisschen, des tiefen Staates. Also der Staat hat gemordet, der NSU stände im direkten Salär des Verfassungsschutzes oder sei aufgrund des Behördenversagens sozusagen aus einem Systemversagen hervorgegangen.
Aber das kann man doch beides nicht abtun. Wenn ich mir Recherchen angucke, scheint ja der tiefe Staat oder der Staat, in dem Fall der Verfassungsschutz, ja da eine große Rolle gespielt zu haben und dass es durchgeknallte Typen waren, das kann man ja auch nicht verleugnen. Stimmt doch irgendwie beides, oder?
Es stimmt beides, aber es reicht nicht, um es zu erklären und zu verstehen. Wir brauchen noch die Ebene der Bewegung, um überhaupt zu verstehen, wie denn solche Sinnstrukturen entstehen können, die diesen Leuten das Gefühl geben, wir müssen eben das tun, was wir tun müssen. Also es gibt ja viele, wenn wir mal in diesem saloppen Sprachgebrauch bleiben wollen, es gibt ja viele Durchgeknallte und es gibt viele Rechtsextreme und insbesondere auch Anfang der 90er gab es in deren Alterskohorte viele rechtsextreme Gewalt. Täter auch, aber es sind eben nicht aus allen Terroristen geworden, sondern eben nur aus dieser kleinen Gruppe. Wie ist das zu erklären? Das ist nicht zu erklären über eine allein mikrosoziologische Perspektive und eben auch nicht allein durch Staats- und Behördenversagen. Da braucht es spezifische Gruppendynamiken.
Das heißt, wir wollen mal bei dem saloppen Sprachgebrauch bleiben, weil wir eine Radiosendung sind und keine wissenschaftliche Studie. Das geht ja darum, das zu übersetzen. Das ist ja übrigens auch ein Anspruch, den ich gelesen habe in Ihrer Studie, in Ihrem Buch, dass es mehr darum gehen muss, aus dem soziologischen Elfenbeinturm, aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm rauszukommen und dass diese Studie ein Angebot sein soll für auch eine zivilgesellschaftliche Debatte. Deswegen ist es gut, wenn wir salopp im Sprachgebrauch bleiben. Das ist für Sie als Wissenschaftler nicht immer ganz so einfach, wahrscheinlich das runterzubrechen. Also sind wir möglicherweise auch mal unwissenschaftlich, aber wer diese Studie lesen will, kann das ja dann tun. Also Sie sprechen von diesen klassischen Fehlschlüssen, die gezogen werden. Das ist ja ganz menschlich, weil man eine einfache Erklärung will. Ne? Also man sagt, also der Staat hat ein Interesse daran, das ist irgendwie staatsgeleitet und das anders lässt sich ja nicht erklären, dass ein Polizistenmord nicht aufgeklärt wird und anders lässt sich doch nicht erklären, dass jemand vom Verfassungsschutz anwesend war, als ein Mord passiert war und so weiter. Dieses Wegschauen über wirklich viele Jahre, also man kann ja sagen, 11 Jahre unentdeckt. Tatsächlich geht denn das wirklich in so einem funktionierenden Rechtsstaat? Da liegt doch das eigentlich, Sie sagen Fehlschlüsse, aber liegt doch eigentlich nahe, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Das ist das so ein Bauchgefühl, total unwissenschaftlich.
Da stimmt eine ganze Menge nicht. Auch was wissenschaftlich nachzuvollziehen ist, das ist gar keine Frage. Sie haben angesprochen, die Fälle des Mordes in Kassel, wo der Verfassungsschutz dort Temme anwesend war. Auch der Mord an der Polizistin Kiesewetter ist tatsächlich ein Bruch in einer rechtsextrem terroristischen Kampagnentradition, wenn man das so will. Das heißt, es gab meines Wissens keinen einzigen gezielten Mord an einer Polizistin durch Rechtsextreme in der Bundesrepublik. Vielleicht vor 1970, aber danach gab es das kein einziges Mal. Das ist in höchstem Maße rechtfertigungsbedürftig. Aber diese Fragen dürfen uns nicht dazu führen, dass wir ohne eine Empirie sozusagen, ohne einen Blick auf die sächlichen Fakten, die wir haben, Verschwörungslegenden oder Thesen als Erklärung missverstehen. Ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass es da eine Verquickung gibt und das schließe ich auch nicht aus, aber insbesondere für die Zeit der Radikalisierung, für die Frage des, warum sind die eigentlich in den Untergrund gegangen, warum haben sie eigentlich angefangen, Migranten zu ermorden, ist das nicht die zentrale Frage. Diese Kernrätsel, etwa um Temme, etwa um Kiesewetter, sind nach wie vor unaufgeklärt und da behaupte ich auch nicht, dafür die Antworten zu haben.
Sie haben Thesen aufgestellt schon. Also zum einen ist ja die Sache, dass Sie sagen, es war eine Zäsur in der Geschichte des deutschen Rechtsextremismus, dass also sich der deutsche Rechtsextremismus gegen den Staat wendet. Könnte man sagen, gut, sag mal, Neonazis sind ja auch kapitalismuskritisch, sind ja auch gegen den Staat, wäre ja eigentlich nur folgerichtig, aber im Rechtsterrorismus gab es bisher keine Morde an Polizisten. Das war also dann der zehnte Mord der NSU-Terrorgruppe war schon eine Zäsur und ist immer noch nicht klar, warum das passiert ist.
Also es gab Morde an Polizisten, 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber die anderen Mordfälle sind aus Konfrontationssituationen entstanden. Das heißt also in der Auseinandersetzung mit der Polizei, zum Beispiel beim Waffenschmuggel an der Grenze entdeckt, Schusswechsel, Polizisten ermordet worden, das gab es schon, aber es gab keine gezielte Hinrichtung. Das gab es nicht und es gab auch, wenn man sich die Todesopfer, die durch rechte Gewalt zu beklagen sind, seit etwa 1990 anschaut, ist es so, dass es in ganz, ganz großem Maße Angehörige schwacher Gruppen sind. Das heißt, der Rechtsextremismus gibt zwar vor, er möchte den Staat abschaffen, er möchte einen Nationalsozialismus einrichten, aber wenn wir sie an ihrem Handeln messen, dann kommt die Polizei vergleichsweise gut weg, zum Beispiel, also in Konfrontationssituationen. Es ist nur ein Bruchteil rechter Gewalt, die sich gegen den Staat richtet. In den allermeisten Fällen richtet sich ihre Gewalt und ihre Agitation gegen Angehörige schwacher Gruppen, gegen Minderheiten, gegen Geflüchtete, gegen Homosexuelle, gegen Juden, Jüdinnen und so weiter. Das entspricht ja auch dem autoritären Bild. Ne? Man möchte nach unten treten und sich über das Obere aufwerten, über machtstarke Konstruktionen und machtstarke Bezugsgruppen aufwerten. Das ist eine Traditionslinie im Rechtsextremismus.
Wir werden auch noch in den nächsten Minuten über das Thema, also über die Sprache reden, welche Worte wir eigentlich gebrauchen, wenn wir Extremismus sagen, wenn wir radikal sagen, rechtsradikal, Rechtsextremismus, wenn wir das Wort Terror gebrauchen. Muss man da eigentlich erstmal definieren, wäre dann wieder wissenschaftlich, was eigentlich Terror ist. Also Terror, der Terror der Roten Armee-Fraktion war ja sozialrevolutionär, hat sich gegen den Staat gerichtet, war am Ende auch systemstabilisierend, dazu kommen wir dann noch, aber der Terror der NSU-Gruppe ist ein anderer Terror. Also ich meine, Terror hat ja so ein paar Sachen, also er richtet sich, will Angst und Schrecken verbreiten und richtet sich entweder gegen den Staat oder auch nicht gegen den Staat. Wie würden Sie Terror definieren?
Also wenn wir historisch in die Ursprünge des Terrors als Konzept oder auch als Begriff gehen, sind wir bei der Französischen Revolution und der Terror des Staates gegen die Bevölkerung. Also ein Staatsterror von oben gegen unten. Der modernere Terrorismus entstanden im Zusammenhang mit den anarchistischen Bewegungen in Russland und dann später, beispielhaft steht dann auch eben der sozialrevolutionäre Terrorismus, wie eben angesprochen, ist der Terror von Gewaltgruppen gegen den Staat oder gegen das System. Ein Grund dafür, das ist meine These, dass der NSU so lange unentdeckt war und nicht aufgedeckt wurde, ist, dass er in diese Kategorien, in diese klassischen Kategorien von Terror und Terrorismus eben nicht reinpasst. Denn er ist weder Staatsterror, noch ist er Terror von Bewegungen gegen den Staat. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist also ein Terrorismus, der gegen Gruppen kämpft, die in der Gesellschaft sowieso auch diskriminiert und marginalisiert werden.
Aber das Gemeinsame ist doch, dass er das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellt und sagt, ich nehme das Recht, vermeintlich politisch legitimiert durch Gruppen, selbst in die Hand und machen so eine Art Selbstjustiz. Das ist schon das Gemeinsame?
Das ist das Gemeinsame, dass man das, was man für sein eigenes Recht hält, in die Hand nimmt und umzusetzen droht. Aber die Auseinandersetzung mit Gewalt, mit politischer Gewalt, wird in Deutschland sehr staatsfixiert behandelt, sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der öffentlichen Debatte. Deswegen ist es schon ein Distinktionsmerkmal zu schauen, richtet sich die Gewalt gegen den Staat oder, ich versetze mich jetzt mal in die Lage rein, oder sind es nur Angehörige von Minderheiten, gegen die es geht und richtet sich gar nicht gegen den Staat? Das erklärt so ein bisschen die Ungleichheit in der Beantwortung der Gewalt durch Staat und Behörden.
Das ist jetzt eine These, dass Sie sagen, deswegen haben die Ermittlungsbehörden auch vermeintlich im Dunkeln getappt, obwohl es ja auch Demonstrationen gab. Das beschreiben Sie ja auch, kein 10. Mord. Also das heißt, in der Szene der Migranten gab es sogar Protestdemonstrationen. Und diese Vermutung, das kann doch eigentlich folgerichtig nur rassistisch motiviert sein. Das war dann eine Zäsur, die Sie beschreiben und in Ihrer These wahrscheinlich auch der Grund, warum dann der NSU aufgehört hat zu morden, zumindest sein klassisches Mordschema aufgegeben hat, weil er wahrgenommen wurde?
Das ist die These, ja. Terrorismus ist ein Kommunikationsprozess. Sie haben es gesagt, es geht darum, eine Botschaft zu senden, Angst und Schrecken. In diesem Fall, wir wollen euch hier nicht haben, ihr Ausländer, ihr Menschen mit Migrationshintergrund, raus aus Deutschland. Das ist die Botschaft, so brachial hinter dem NSU-Terrorismus. Und der NSU hat mit seinen Taten diese Diskussion begonnen, dieses Dialogische begonnen mit den ersten Anschlägen ab 2001. Und 2006 haben in Kassel und Dortmund die eben angesprochenen Demonstrationen stattgefunden aus der migrantischen Zivilgesellschaft, wo Hunderte demonstriert haben. Kein 10. Opfer und die Polizei solle doch bitte das ernster nehmen und nach einem rechten Tatmotiv recherchieren. Wir wissen aus dem Bekennervideo des NSU, dass die Terroristen des NSU eben das auch rezipiert haben. Also sie haben das genau beobachtet.
In das Paulchen-Panther-Video?
Genau, im Paulchen-Panther-Video, dem sogenannten Bekennervideo, sind Sequenzen dieser Demonstration zu sehen. Das heißt, sie haben das sehr genau zur Kenntnis genommen, dass die migrantische Community das so verstanden hat, wie es auch gemeint war. Eine These wäre, ohne dass ich sage, dass das so gewesen sein muss, ist, dass damit der Kommunikationsprozess beendet war. Der NSU sagt, wir wollen euch nicht haben. Die migrantische Community sagt, wir haben das verstanden und uns wird nicht geholfen. Im Gegenteil, wir werden beispielsweise durch sekundäre Viktimisierungen, durch die polizeiliche Kriminalisierung, die ja sehr stark im migrantischen Milieu nach den Tätern gesucht hat und eben nicht nach rassistischen Motiven gesucht hat, aber auch in der öffentlichen Debatte, der Begriff der Dönermorde veranschaulicht so die Stereotypen, die auch in den Medien präsent waren. Dass da der Kommunikationsprozess im Grunde abgeschlossen war, ja.
Wir haben verstanden. Sagen, der NSU das war eine perfekte Kommunikationsstrategie, aber gegen die Thesen sollte man auch in Frage stellen, spricht ja, warum hat der NSU nicht gleich Bekennerschreiben, Bekennervideos gemacht und das gleich kommuniziert?
Politische Gruppen und insbesondere Untergrundgruppen verfolgen immer zwei Ziele. Einmal die eigene politische Agenda und dann natürlich auch Überlebensstrategien. Wie kann man handlungsfähig bleiben? Wie kann man überhaupt auch frei bleiben? Ja? Und wir müssen beides dazu denken, um das Handeln nachzuvollziehen. Es geht auch um eine politische Strategie, aber natürlich ist es auch eine Überlebensstrategie, eben nicht aufzufliegen, die Taten fortsetzen zu können, die Kampagne fortsetzen zu können. Und der NSU hat sich, wie ich finde, bemerkenswert clever, ja, eben darauf vorbereitet, zum Zeitpunkt X des Auffliegens der Gruppe, dass dann noch die politischen Botschaften im Sinne von den Bekenntnisvideos und auch anderen Devotionalien, die in der Wohnung zu finden waren, also von den Taten, zum Beispiel Fotos, die sie selber gemacht haben, die Tatwaffe, die Polizeiwaffe vom Mord an Kiesewetter und so weiter, dass die dann eben aufgefunden werden und ja, so publik wird, ja, wir standen dahinter, eine rechtsextreme Untergrundgruppe.
Und die Kommunikationsstrategie ist auch insofern aufgegangen, dass sie natürlich als Märtyrer auch in der rechtsextremen Szene noch immer gelten. Also man kann das ja sehen, dass da das Heroen sind und Märtyrer auch jetzt noch?
Ja und nein. Also es gibt einen gespaltenen Umgang in der extremen rechten Szene oder auch im rassistischen Milieu. Zum einen gibt es diese Heroisierung, diese Mystifizierung auch aus den NSU-Terroristen, insbesondere aus Schäpe und anderen Angeklagten, werden Märtyrer gezeichnet, die getan haben, was eben getan werden musste aus der Perspektive dieser Bewegung. Aber auf der anderen Seite wird der NSU auch genutzt, um den Staat zu delegitimieren, um den Staat zu schädigen, auch um die um Verschwörungslegenden zu verbreiten und um zu sagen, dahinter steht auch der Staat, um uns zu schwächen, hat er das erfunden, um uns als nationale Bewegung zu unterdrücken. Und
ja. Das ist die Doppelstrategie und über genau dieses Thema, der Staat hat es erfunden, wo ja auch viel in linken Kreisen, linke Journalisten und auch, ja, diese, sie nennen das Verschwörungstheorie, das ist ja ein großes Thema. Welchen Einfluss hat der Staat? Ist das vom Staat gesteuert? Wird das eine Thema sein? Und dann reden wir über den Vigilantismus, das heißt über, ja, so eine Art Bürgerwehr und Leute, die Selbstjustiz systemstabilisierend benutzen. Sehr interessantes Thema und wir sprechen nach einer kurzen Musik mit Matthias Quent. Er hat eine Studie gemacht und ein Buch rausgegeben, Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät, im Bels Juventa Verlag erschienen. War das? Wir reden über den Rechtsterrorismus und wir sprechen im Montagsgespräch mit Matthias Quent. Er hat ein Buch geschrieben, Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät. Und das aus soziologischer Sicht, das ist so in dieser Klarheit, wenn ich richtig das sehe, noch nicht gemacht worden. Es ist ein Beitrag zu verstehen, wie der NSU entstand und wie auch die Wahrnehmung und auch die Aufarbeitung, ist immer so ein komisches Wort, aber wir reden ja im Grunde seit Jahren darüber und da stellt sich die Frage, 11 Jahre lang konnte unentdeckt eine Terrorgruppe morden. Es wurde nicht richtig ermittelt und jetzt die Aufklärung ist immer noch nicht abgeschlossen nach so vielen Jahren. Da stellen sich so viele Fragen, mehr Fragen als Antworten. Matthias Quent hat versucht aus soziologischer Sicht das zu deuten und eine These oder ist ja auch, wie die rechtsextreme Szene darauf reagiert. Da gibt es zum einen die, wie Sie sagen, die die Terrorgruppe als Märtyrer sehen und die anderen, die sagen, schaut her, alle Indizien sprechen dafür, dass der Staat uns diskreditiert und uns das in die Schuhe schiebt und dass es im Grunde Staatsterrorismus ist, der tiefe Staat. Und das sind ja nicht nur die Rechten, die das machen, es gibt ja in vielen Kreisen, auch linken Kreisen, Vermutungen, Thesen, dass der Verfassungsschutz eine wichtige Rolle spielt, dass es im Vergleich zu die gleichen Thesen, wie es bei der RAF gab, dass der Staat da mit drin hängt, wer auch immer. Das ist doch alles im Grunde, wenn nicht alles klar ist, nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie würden sagen, das sind Verschwörungstheorien?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist im Gegenteil. Ich würde sagen, dass das evident ist, dass beispielsweise der Verfassungsschutz über den V-Mann Tino Brandt in den 1990er Jahren eine immens wichtige Rolle gespielt hat, die Vorläuferorganisation des NSU zu aufzubauen und zu organisieren und da auch die Beiträge geleistet hat für die entsprechende Politisierung. Es gibt viele weitere Aspekte, die seltsam sind, die zum Teil auch evident sind, dass der Verfassungsschutz viel näher dran war, als er das gerne hätte oder heute gerne zugeben möchte. Was ich aber in Frage stelle, ist der unterstellte Intentionalismus. Das heißt also, wollte der Verfassungsschutz eine Terrorgruppe aufbauen, die Migranten umbringt? Das ist ja die These, die bei Verschwörungstheoretikern oder bei jenen, die Verschwörungslegenden anhängen, da hinten drin steht. Ich zweifle nicht daran, dass es da jede Menge Skandale, jede Menge Unsauberheiten gegeben hat. Aber die Frage, was waren die Gründe dafür und wie wichtig waren diese Verquickungen dafür, dass diese Gruppe entstanden sind, sind für mich unterschiedliche Fragen. Das heißt, der NSU ist auch denkbar ohne Verfassungsschutz und lässt sich auch rekonstruieren in seiner Entstehung durch die Gruppendynamiken, durch die individuellen Deutungen dieser Akteure. Dass der Staat dabei versagt hat, diese Gruppe zu entdecken und den Terrorismus als Terrorismus zu erkennen, das ist evident.
Es gibt ja viele Theorien, das ist ja nicht der Staat selber, sondern das ist ja eine Organisation. Wenn man sich jetzt bei dem Kiesewetter Mord tauchte, dann der CIA auf und dass das sozusagen eine Gruppe, die sich auch, die aus dem BND heraus mit den Amerikanern gemeinsam agiert, das sind ja sozusagen die wildesten Theorien, die aber, wenn man sie weiterdenkt, auch schlüssig sein könnten, was die Indizien betrifft. Da ist ja so viel unklar und das bedeutet auch, dass da noch unheimlich viel aufzuklären ist und zu recherchieren ist.
Es ist viel aufzuklären und es ist vor allem auch eine Herausforderung, mit den Unklarheiten und mit Gerüchten, die in die Welt gesetzt sind, aufzuräumen. Das heißt, die auch bis zum Ende durchzuermitteln und das auch transparent zu machen. Das heißt, wenn die Untersuchungsausschüsse beispielsweise bestimmte Ansätze verfolgen, steht oftmals dann nur das in den Medien und auch in den Berichten, was das Ergebnis war, aber nicht das, was das Nicht-Ergebnis war. Also wo sich solche Spuren beispielsweise im Sande verlaufen und die wo diese Spuren auch widerlegt werden können. Und das ist ja die Gefahr von Legenden, dass aus bestimmten Dateninkonsistenzen, dass aus Widersprüchen, die tatsächlich bestehen, auch massiv bestehen, dass die zu Ende gedacht werden, bis zum geht nicht mehr und daraus dann ein ganzheitlicher Erklärungsansatz geliefert wird. Aber so funktioniert Gesellschaft nicht. Gesellschaft funktioniert auch zufällig, funktioniert auch widersprüchlich. Und das sind Faktoren, die dann nicht mehr berücksichtigt werden.
Ich tappe jetzt schon wieder genau in die Falle rein, dass ich mir die Sachen jetzt rauspicke und sie befrage, woraus irgendwie ein Politthriller entstehen könnte. Aber Ihr Buch hat ja nicht den Anspruch, jetzt neue Fakten zu liefern und den Politkrimi weiterzuschreiben, sondern Sie wollen soziologische Erklärungen oder zumindest einen Beitrag leisten, um zu verstehen, wie es aus soziologischer Sicht entstehen konnte. Und da muss man wieder über Begriffe reden. Es ist ja immer von rechtsradikal die Rede. Von Rechtsextremismus und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es eine gute Radikalität gibt. Also radikal in den Ansichten zu sein, muss nicht immer schlecht sein. Lassen Sie uns mal die Begriffe auseinander definieren. Sie haben sogar Marx zitiert, der hatte ja auch eine Vorstellung von guter Radikalität. Was ist an Radikalität gut oder was kann daran gut sein?
Wenn wir den Begriff der Radikalität oder des Radikalismus ernst nehmen als Begriff, dann heißt es erstmal, den Dingen an die Wurzel zu gehen. Das heißt, also Sachen zu hinterfragen und den Dingen wirklich, ja, wie der Begriff sagt, ne, aus dem lateinischen Radikal von Radix, die Wurzel. Was daran schlecht sein soll, müsste man mir erklären. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundbedingung auch für kritische Wissenschaft, Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Aber, und das ist das entscheidende Distinktionsmerkmal zu einem...
Abgrenzung?
Hm. Die entscheidende Abgrenzung zu einem Extremismus des Ärgsten, wie Hannah Arendt das mal genannt wird. Radikales Denken ist immer auch zugänglich für, es könnte auch anders sein.
Also aber Sprache ist ja erstens das, was gesprochen wird, zweitens auch, wie es verstanden wird. Wenn ich sage, der hat aber radikale Ansichten, dann ist das erstmal negativ gefärbt, also so radikaler. Das heißt, da muss man zwar die Begriffe schärfen, wenn ich aber sage, der Quent hat aber radikale Ansichten, dann ist das nicht unbedingt was Positives. Sie sagen aber, wir müssen uns die Deutungshoheit zurückerarbeiten oder wieder erlangen und sagen, radikal in den Ansichten zu sein, wäre auch manchmal für Politiker nicht schlecht.
Also ich beziehe das vor allem auf Kritik. Kritik muss auch mal radikal sein, okay, um Dinge an den Grund zu führen und natürlich zur Basis zu führen, zur Wurzel zu führen. Das ist natürlich eine soziologische Kritik. Im öffentlichen Raum, und das sagt auch viel über unsere Gesellschaft aus und über die Demokratie, ist radikal in der Tat ein verpönter Begriff, der aber eben gleichgesetzt wird, weitestgehend mit extrem, mit randständig, mit irgendwie was Schlechten oder Krawallmacherischen.
Und sehen Sie auch so, also Radikalismus oder Radikalisierung wird oft als Synonym für Extremismus genommen. Raum, aber man muss das auseinander dividieren. Sagen also, radikal zu sein in den Ansichten heißt auch radikale Veränderungen in der Gesellschaft, sozusagen nicht nur sozialdemokratisierend sich durchzulavieren, das ist nicht radikal.
Das kann durchaus auch radikal sein. Die Frage ist, im Radikalismusbegriff sozusagen, Sie haben auf Marx schon hingewiesen, geht das radikal auf den Menschen zurück. Mhm. Das heißt, die Wurzel des Menschen ist der Mensch selber. Um Marx zu zitieren, radikale Kritik muss sich am Menschen orientieren und eben nicht anderen Zwecken dienen zum Beispiel. Insofern, ja, es ist ein bisschen Begriffshubelei, aber es ist durchaus ein Unterschied.
Aber man kann das ja, also es ist ja vielleicht, kriegen ja Leute Lust mal da reinzulesen, denn sie beschäftigen sich ja intensiv in dem Buch damit, das sind über 300 Seiten, also deswegen können wir nicht alles durchdeklinieren. Aber das hat mich interessiert. Die Extremismusdebatte ist ja auch interessant, das ist ja auch so eine politische Kategorie, die dann wird vom Extremismus der Mitte gesprochen, das ziehen Sie auch ein bisschen in Zweifel. Was ist jetzt wiederum ein Extremismus für Sie?
Also für mich, ich berufe mich auf Hannah Arendt, die geschrieben hat, Extremismus ist die erbittlichste Folgerichtigkeit. Das heißt, ich denke alles bis zum Schluss. Und in ihrem Beispiel, in Hannah Arendts Beispiel, wenn man der Meinung ist, dass Menschen Parasiten gleichkommen, dann ist es auch folgerichtig, sie zu vernichten. In Bezug auf den Nationalsozialismus und auf den Vernichtungsantisemitismus. Das wäre eine soziologische oder auch eine ideengeschichtliche Herangehensweise an ein Extremismusverständnis, dem ich viel abgewinnen kann, weil es eben des radikalen Denkens, die Möglichkeit, es könnte auch anders sein, die Selbstreflexion nicht mehr möglich macht. Also es ist so, Punkt, und deswegen muss das und das gemacht werden. Das ist ein problematischer Extremismus, den es in unterschiedlichen Auslegungsformen, in unterschiedlichen Denkschienen auch geben kann. Allerdings haben wir erlebt in der sicherheitspolitischen Debatte und in der politischen Öffentlichkeit der letzten Jahrzehnte, dass es Extremismusverständnis sehr geprägt ist durch die Deutung von Behörden, durch den Verfassungsschutz, durch Polizei, die eigene Extremismusdefinitionen haben, die so viel nicht zu tun haben mit der sozialwissenschaftlichen Diskussion. Auch da muss man also bei den Begriffen trennscharf sein und differenzieren, was verstehen eigentlich die Menschen darunter, unter diesem Begriff. Und das ist... Die Begriffe werden als Kampfbegriffe missbraucht, Rechts-Links-Extremismus, es sind Totschlagargumente im öffentlichen Raum. Sie müssen immer inhaltlich gefüllt sein, definiert werden.
Dann gibt es ja auch einen Kampfbegriff oder zumindest einen Begriff Extremismus der Mitte, also die Vorstellung, dass sozusagen rassistische Vorstellungen, der Thüringen Monitor belegt das ja jährlich sehr bildhaft, dass in der Mitte der Gesellschaft die Leute auch extreme Ansichten haben, dass deswegen sie nicht unbedingt Gesetze überschreiten und nicht gewalttätig werden, körperlich, aber sie sind extrem in den Ansichten. Können Sie mit dem Begriff Extremismus der Mitte was anfangen?
Er hat Eingang gefunden in die Debatte, auch in die öffentliche Debatte nach den Ausschreitungen Anfang der 90er Jahren, um dem einen Sinn zu geben, dass da eben nicht nur Neonazis auf der Straße standen, sondern eben auch, wie man heute sagen würde, besorgte Bürger, die zumindest präsent waren als Flüchtlingsheime, angezündet wurden. Soziologisch geht der Begriff zurück auf den Soziologen Lipse, der damit analysiert hat, dass die Wählerschaft der NSDAP aus dem Mittelstand kam, also dem klassischen Verständnis folgend, war es so, die Arbeiterschaft, die unteren Schichten, Klassen haben kommunistisch oder sozialistisch gewählt. Um sozusagen dann Analyse der Wählerschaft zu betreiben, hat er diesen Begriff der Extremismus der Mitte verfasst. Aber das war auf sozioökonomische Kategorien gemünzt und nicht auf politische Dimensionen, so wie das heute ist. Das heißt, dass man heute sehr leicht die Idee hat, naja, es gibt einen Linksextremismus und einen Rechtsextremismus und die Mitte der Gesellschaft dazwischen, die ist das, die Insel der Vernunft, das sind die guten Menschen, und dagegen verwehrt sich dieser Extremismus der Mitte-Begriff so ein bisschen. Gleichzeitig ist er schwierig, weil damit die Grenze, die Abgrenzung immer schwieriger wird, also in der analytischen Differenzierung. Wenn ich Menschen, ein Viertel der Bevölkerung in Thüringen ist rechtsextremistisch eingestellt, das kann man bezeichnen laut dem Thüringen-Monitor als ein Extremismus der Mitte, aber es geht in der analytischen Differenzierung dann doch sehr viel verloren, wenn man diese Leute eins zu eins.
Aber es kann ja manchmal helfen zu sagen, also erinnern uns bitte schön, dass die NSDAP demokratisch gewählt wurde, dass Hitler gewählt wurde, nicht durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist und dass eben nicht die Arbeiter, wie Sie sagen, die gewählt haben, sondern tatsächlich eben die bürgerliche Mitte, die was zu verlieren hat oder glaubte, dass sie was verlieren können, ist doch manchmal für den Diskurs ganz interessant, oder?
Das ist absolut interessant, aber es ist eine vertikale Stufung sozusagen. Mhm. Wir diskutieren es heute, den Extremismus der Mitte, hauptsächlich horizontal, also als nicht links oder nicht rechts, sondern wie die Menschen sich nicht selbst einschätzen. Aber es wäre schön, auch diesen Begriff wieder zu seinen Wurzeln zurückzuführen und tatsächlich hinsichtlich der Schichten, aus denen die Menschen kommen, die bestimmte Positionen, die bestimmte Parteien stark machen, zu diskutieren. Ja.
Mhm. Sie sagen Schichten, das ist natürlich ein soziologischer Begriff. Gibt es noch Klassen? Gibt es noch Klassenkampf oder sind wir nur in Distinktionsschichten eingeteilt in dieser Gesellschaft?
Das kommt immer darauf an, wie man das differenziert. Man könnte natürlich orthodox mit Marx argumentieren, es gibt immer noch die Produktionsmitteleigentümer und diejenigen, die ihre Arbeitskraft zum Markt tragen müssen. Auf der anderen Seite ist die Gesellschaft viel, viel ausdifferenzierter. Die Klassenanalyse hat in Deutschland nie wirklich Fuß fassen können. Das ist in Großbritannien zum Beispiel ganz anders. Wieder würde ich darauf verweisen, es kommt darauf an, wie man die Begriffe füllt.
Und welche Debatte man führt, sagen, reden wir jetzt soziologisch, reden wir jetzt juristisch, das ist immer schwer zu trennen. Wir machen jetzt hier eine Stammtisch-Radio-Diskussion, da vermischt sich das manchmal. Also das ist dann immer schwierig, Dinge zu erklären. In so einem Buch sind Sie natürlich streng wissenschaftlich vorgegangen. Wenn wir jetzt hier miteinander plaudern, können Sie natürlich ganz anders argumentieren. Das wollen wir mal versuchen, weiterhin und was sich so ein bisschen durchzieht durch Ihr Buch, ist das Thema Vigilantismus, also diese Form von systemstabilisierender Selbstjustiz. Das hat mich sehr interessiert. Sie sagen, der Rechtsterrorismus und der NSU-Komplex das sind Vigilitanten, systemstabilisierende selbsternannte Rächer. Was ist damit genau gemeint und ist das sozusagen für Deutschland neu?
Vigilantismus, man könnte es populär übersetzen mit systemerhaltende Selbstjustiz. Menschen nehmen das, was sie für ihr Recht halten, in die eigene Hand. Und diese Form der Gewaltausübung oder auch dieses Selbstverständnis als Vigilanten, als Vigilantin findet man auch in den Vorgängerorganisationen des NSU schon. Insofern ist das nichts Neues. Also der THS, dieses große Kameradschaftsnetzwerk, nannte sich Thüringer Heimatschutz. Das war nicht das Bündnis nationalrevolutionärer Kräfte zur Beendigung der BRD-Herrschaft. So hätten sie sich auch nennen können. Aber sie inszenieren sich zumindest immer als Bewahrer, ne? Als Schützer. Wir wollen das deutsche Volk schützen, die weiße Rasse verteidigen, die Heimat verteidigen. Das sind die Narrationen, die die rechtsextreme Bewegung schon immer angelehnt hat. Und das ist natürlich ambivalent in dem Verständnis zu Terrorismus und zu Staatsfeindlichkeit, wie das der Extremismusbegriff zumindest nahelegt, je nachdem wieder, wie er gefüllt ist. Vigilantismus heißt also, es wird vorgegeben, irgendetwas schützen zu wollen. Im Fall des NSU, die haben sich immer berufen auf die deutsche Nation in ihren Schriftstücken und Pamphleten, die deutsche Nation schützen zu wollen. Das ist erstmal nicht im Widerspruch zu dem Staat als solchen. Aber im Widerspruch, und das macht das Ambivalente aus, ist natürlich, dass sie das Gewaltmonopol des Staates nicht nur in Frage stellen, sondern negieren in ihren Handlungen.
Das stellt den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung und das Gewaltmonopol des Staates komplett in Frage. Deswegen finde ich extrem gefährlich, weil das ja so legitimiert durch die Masse der Bevölkerung daherkommt. Wir kennen das ja aus Amerika, da gibt es ja die Bürgerwehren, die dann die mexikanische Grenze schützen und auch aus der Vergangenheit natürlich. Das, also mir macht das Gruseln und das finde ich also irgendwie eklig, wenn dann so, wenn das von der Masse oder von Leuten legitimiert, ne, die sorgen für Recht und Ordnung, die nehmen das Recht mal selbst in die Hand. Das ist doch für Zivilgesellschaft, Demokratie und Rechtsstaat was wirklich Gefährliches.
Das ist was wirklich Gefährliches, insbesondere in unserer Tradition des Rechtsstaates, in der deutschen. Also die, natürlich ist die deutsche Staatlichkeit eine ganz andere als die amerikanische, wo schon immer das Engagement des Einzelnen eine höhere Rolle gespielt hat, wo auch die Selbstbewaffnung eine viel höhere Rolle gespielt hat in der Kultur. Ein bisschen mit der Knarre, dass sie den Haus und Hof verteidigen, das gehört dann noch stärker zum Selbstbild. Aber wir erleben, und das finde ich auch erschreckend, in den letzten Monaten, in der sogenannten Migrationskrise in ganz Europa, dass solche Bürgerwehren entstehen. Die Pegida-Front Frau Festerling fährt nach Bulgarien, um dort mit bulgarischen Rechtsextremen an der Grenze zur Türkei zu patrouillieren, um Migranten zurückzuschicken. Wir haben es in Skandinavien, in Osteuropa, in Deutschland, in Sachsen ermittelt oder gegen die sächsische Bürgerwehr Freital ermittelt die Generalbundesanwaltschaft wegen Verdachtes auf Gründung einer terroristischen Vereinigung. Also diese Inszenierung als Bürgerwehr, wir würden hier irgendwas verteidigen, was der Staat nicht mehr schafft, nehmen deswegen das Recht in die eigene Hand, ist oftmals absolut rassistisch aufgeladen und ist leider derzeit absolut im immer starken europaweit.
Das ist aber auch nicht so schlecht angesehen. Eine Bürgerwehr, die machen halt Sorgen halt ein bisschen für Ordnung. Wenn der Staat eben das Geld für die Polizei zurückfährt, nehmen halt die Bürgerinnen und Bürger das selbst in die Hand. Das klingt erstmal nicht so schlimm, geht aber natürlich die Grundfesten des Staates an und der Staat fühlt sich auch nicht angegriffen, weil es ja nicht gegen den Staat geht. Ist das, was Sie mit systemstabilisierend meinen, dass auch Rechtsterrorismus systemstabilisierend wirkt?
Ja, er inszeniert sich auf einer Seite systemstabilisierend, also beispielsweise haben die NSU-Terroristen in der Polizei, bei polizeilichen Vernehmungen sich entsprechend geäußert. Ja, sie haben ja nur Probleme mit den und den Ausländern. Es geht ja gar nicht so sehr um den Staat. Und das ist auf der einen Seite eine Inszenierung, die dem Selbstschutz dient. Ja, also man kann sich als Demokrat, als formaler Demokrat darstellen, der ja eigentlich nur macht, was doch die Mehrheit der Bevölkerung auch denkt. Das ist ein Selbstschutzmechanismus und es ist insofern auch systemstabilisierend, weil damit Widersprüche ausgeblendet werden können. Sie können ausgeblendet werden, es kann wieder alles in schöne Schachteln geteilt werden. Und
das würde ich gerne nochmal runterdeklinieren, warum das systemstabilisierend sei, denn Rassismus könnte man sagen, Rassismus, Ungleichwertigkeitsvorstellungen, menschenverachtende Einstellungen sind systemstabilisierend, weil sie einen Feind ausmachen, einen Schuldigen ausmachen für eine Krise, die ganz woanders liegt. Also sie haben, also Witze bleiben ja immer hängen, also sie haben tatsächlich in die Studie einen Witz untergebracht, wenn ich den kurz erzählen darf. Ne? Also ein Asylbewerber, ein Banker und ein Bild-Zeitungsleser sitzen am Tisch und da liegen 20 Kekse auf dem Tisch. Der Banker nimmt sich 19 Kekse und sagt zu dem Bild-Zeitungsleser, ey, pass auf, der Asylant, der nimmt dir deinen Keks weg. Und dann, also ich muss das mal rausstreichen, der Witz gehört nicht in eine wissenschaftliche Studie, aber sie erläutern das ja dann und unterlegen das mit Zahlen, wie die Ungleichverteilung in Deutschland, wie ungerecht natürlich das Wirtschaftssystem ist, und nicht nur in Deutschland, und führen das dann im Grunde ad absurdum. Und da sagen sie, der Feind, der vermeintliche Feind, nämlich der Asylbewerber, der jetzt Hartz IV bekommt, der ist günstig für das System, wenn er da ist als Feind?
Er ist als Projektion günstig. Rassismus ist eine Projektion, die Hierarchien in der Gesellschaft rechtfertigt. Die Gesellschaft geht davon aus, alle Menschen sind gleichwertig, jeder hat das gleiche Recht und so weiter, und die Menschenrechte, die Ideen der Aufklärung, und gleichzeitig sehen wir alle in unserem Alltag, die Statistiken zur Ungleichverteilung, zur sozialen Schere in Deutschland und auch europaweit belegen das, dass es jede Menge an ökonomischer Ungleichheit, auch an Chancenungleichheit und eben auch an Ungleichwertigkeitsideologien, man könnte wieder auf den Thüringen-Monitor rezipieren, gibt. Und diese legitimieren sich selber. Also der Rassismus verfolgt die Logik, ich bin mehr wert als du, weil im Alltag habe ich die höheren Positionen. Oder bin ich in einer besseren Lage, bin ich Angehöriger der machtstarken Gruppe, der Leitkultur oder wie auch immer. Das ist so ein selbstreferenzieller Legitimationsmechanismus. Und tatsächlich ist dieser Rassismus systemstabilisierend in Hinsicht auf diese sozialökonomische und auch Ungleichheit der Chancen, weil es eben Projektionen sind, weg von der eigentlichen Ursache, weg von Sachverhalten, die man auch vielleicht ändern könnte durch demokratische Verfahren, hin zu einem Sündenbock, dem ganz klassischen Sündenbock. Naja, die Flüchtlinge sind ja schuld daran, dass der deutsche Hartz-IV-Bezieher seit so und so vielen Jahren keinen neuen Kühlschrank hat. Das sind ja so Diskurse, die man im letzten Jahr immer hören musste.
Dabei könnte man das mit Zahlen doch entkräften oder sagen, die wahren Sozialschmarotzer sind die Steuerhinterzieher. Denn, also wenn ich mich recht entsinne, Attac hat ausgerechnet, dass 100 Milliarden Steuerhinterziehung, das ist die dreifache Summe, die für Hartz IV ausgegeben wird. Also die dreifache Summe, die für Hartz IV ausgegeben wird, also die ausgegeben wird, die im Grunde ausgezahlt wird, ist die Summe, die an Steuern hinterzogen wird, schätzungsweise. Selbst wenn es nur die Hälfte ist, ist es ja trotzdem noch eine gigantische Zahl. Das heißt eigentlich, diejenigen, also die Steuergerechtigkeit ist eigentlich der größte Feind für die Gesellschaft?
Ja. Ungleichverteilung, fehlende Steuergerechtigkeit sind die Ausgangspunkte von sozialer Ungleichheit. Soziale Ungleichheit führt zu Benachteiligungswahrnehmung, für Frustration, zu Ungerechtigkeit, die dann wieder politisiert werden kann, zum Beispiel in rassistischen Bewegungen, in rechtspopulistischen Protesten, die dann eben sagt, weil es mir schlechter geht als dem anderen, da sind wir wieder beim autoritären Moment, werte ich diejenigen, die noch schlechter gestellt sind, die noch weiter ab, trete nach unten, buckel nach oben. Und das ist der Kern einer Projektion. Das Problem ist, dass Projektionen gegen Fakten relativ unzugänglich sind. Wir können zum Beispiel bei Pegida in Dresden wurde das ja versucht, in der medialen Debatte darauf hinzuweisen, warum regt ihr euch über Überfremdung auf oder vermeintliche Islamisierung in einer Stadt mit einem mit 2,6% oder so ähnlich Ausländeranteil, mit einem sehr geringen Ausländeranteil. Das verkennt aber eben, dass es sich um Projektionen handelt. Das heißt, eine tatsächlich erfahrene oder wahrgenommene Ungerechtigkeit wird projiziert auf irgendjemand, auf irgendeine Gruppe, die sich nicht wehren kann, auf Sündenböcke.
Das heißt, dass eigentlich systemstabilisierende für eine Zivilgesellschaft, für eine Demokratie, für einen Rechtsstaat wäre eigentlich die Ungerechtigkeit, die wirtschaftliche Ungleichheit aufzubrechen und für mehr Umverteilung zu sorgen.
Das wäre das Folgerichtige aus Unzufriedenheit, die sozialökonomisch, sozioökonomisch verursacht ist. Übrigens auch international, denn Fluchtursachen hängen auch mit einer großen internationalen, mit einem Nord-Süd-Gefälle nach wie vor zusammen. Diese Ungerechtigkeiten, diese Ungleichheiten und auch diese Privilegiertheit des Nordens oder der Deutschen oder auch der Weißen international gegenüber anderen Gruppen ist natürlich rechtfertigungsbedürftig und der Rassismus hat dafür eine systemstabilisierende Funktion. Als eine Form von Alltagsreligion, indem man eben sagt, die sind das ja nicht anders gewöhnt oder das ist eben deren Kultur und die brauchen halt nicht so viel Wohlstand und so weiter.
Andererseits im Umkehrschluss führt ja diese Haltung und diese politischen Tendenzen zu Renationalisierung und gegen die Globalisierung und führt zu einem Rechtsruck in ganz Europa. Wenn man nach Amerika schaut, ist ja da auch Schlimmes zu befürchten. Und dann ist ja die Folge, dass es dann wieder für den Kapitalismus nicht gerade stabilisierend ist, denn wir können uns ja die G20-Papiere anschauen in Shenzhou und selbst Börsenmakler schreiben an der New Yorker Börse Angstbriefe, dass wir, wenn wir unseren guten alten Kapitalismus erhalten wollen, müssen wir ein bisschen mehr umverteilen nach unten. Also sozialdemokratische Position an der Börse und bei den G20, die erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Die wollen jetzt auch das System stabilisieren durch Umverteilung und dann kommen die Intentionen von der Börse und von der G20. Absurde Welt, oder?
Das ist wirklich eine absurde Welt und da sieht man, was für Eigendynamiken sich bestimmte Mobilisierungen auch, bestimmte Krisenprozesse entfachen können. Denn diese selbstkritische Diskussion auch in bestimmten eigentlich neoliberalen Kreisen zieht sich ja seit dem Beginn der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008, 2009 eigentlich durch, als es nicht mehr nur Soziologen waren, die Marx gelesen und zitiert haben, sondern eben auch wirtschaftsnahe Zeitungen, die diese Krisenhaftigkeit analysiert haben und da auch in den wenn man so will, systemstabilisierenden Reflexionsprozess steigen wollten oder auch gestiegen sind. Und diese rechtspopulistischen Bewegungen, dieses Brexit zum Beispiel, sind, man könnte sagen, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht wieder los.
Wir müssen nochmal, um möglicherweise wissenschaftlich korrekt zu bleiben, zu sagen, was systemstabilisierend ist. Meinen wir das Wirtschaftssystem oder meinen wir das, wie ich finde, erhaltenswerte System von Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Zivilgesellschaft, kann man auch sagen, das will ich nicht unbedingt haben, aber das wäre aus meiner Sicht erhaltenswert. Über das Wirtschaftssystem kann man reden, das ist ja nicht gekoppelt, steht ja nicht mal im Grundgesetz. Was ist für Sie systemerhaltenswert? Sind das Dinge wie Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit?
Unbedingt. Das sind diese die zentralen Elemente, auch die unveränderlichen Aspekte im Grundgesetz, Artikel 1, Artikel 20, die Menschenwürde ist unantastbar, das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatprinzip, das Sozialstaatsprinzip, darüber hinaus eine lebendige Zivilgesellschaft, das Aushalten und Austragen von Konflikten und Widersprüchen, das ist nicht nur erhaltenswert, das ist Ausbau. Das ist es wert, dafür zu streiten, dass das zunimmt und dass das mehr Räume findet.
Da könnte man jetzt nochmal die Verbotsdebatte führen, dass man die ganzen Radikalen, die Extremen doch verbieten und wegsperren sollte, links wie rechts. Da sind wir wieder am Anfang bei der Extremismusdebatte, so einfach ist es nicht. Das heißt, wir müssen den politischen Diskurs führen und es wird weiter sozusagen anstrengend bleiben, uns mit Positionen auseinanderzusetzen. Das ist Teil des Spiels.
Das ist Teil des Spiels. Demokratie ist widersprüchlich und Demokratie lebt von diesen Widersprüchen, auch um sich selber zu, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Müssen diese Widersprüche, die Konflikte ausgetragen werden, und zwar so gewaltfrei und so demokratisch, wie das irgendwie nötig ist, wie das irgendwie möglich ist. Das wären die normativen Kategorien, die ich da anlegen wollen würde. Und tatsächlich sehen wir ja, dass Krisen, dass Proteste, man kann auch die Massstarken von Pegida und der AfD, der etwas Positives abgewinnen. Denn wir haben vorher jahrelang, jahrzehntelang in Einstellungsstudien, haben Sozialwissenschaftler darauf hingewiesen, dass so und so 4% der Bevölkerung antisemitisch, rechtsextrem, rassistisch, wie auch immer eingestellt sind. Die Politik hätte darauf reagieren können, schon früher hat sie nicht getan, jetzt ist es, oder hat sie zumindest in einem nicht ausreichenden Maße getan, jetzt ist der Handlungsdruck dadurch noch viel größer geworden. Das heißt, auch Krisenprozesse, auch zivilgesellschaftliche Protestmobilisierung sorgen für einen Innovationsdruck, dass sich die Demokratie neu erfindet, dass neue Verfahren entwickelt werden, um sich zu stabilisieren.
Das heißt, eine Krise ist immer eine Chance und wir müssen jetzt darüber streiten, ansonsten geht uns Amerika flöten, die Idee von Europa flöten, wollte ich eigentlich sagen. Und das ist ja schon eine heikle Sache, was da derzeit, was Renationalisierung und politische Entwicklung in Europa betrifft, oder?
Das ist eine heikle Sache, eine sehr problematische, ja. In der Tat, die Zeit hat letzte Woche treffend getitelt, der Kampf um die Demokratie hat begonnen, im Hinblick auf diese europaweiten, internationalen Krisenherde und antiliberalen Tendenzen, ja.
Ich dachte erst, als ich das so gesehen habe, wie dramatisch auch das Titelbild, aber im Grunde geht es um nicht mehr und nicht weniger. Das ist also Europa mit der Idee, und das vergessen ja viele seit 70 Jahren eigentlich, Frieden, was ja mal ein Wert per se ist, ja. Was auch immer leicht vergessen wird. Wir kennen also eine Generation, die keinen Krieg mehr kennt, ist irgendwie, ist halt so, und dann jammert man auf hohem Niveau. Wir haben echt was zu verlieren.
Wir haben etwas zu verlieren, wobei diese Kämpfe werden auch in Deutschland ausgetragen, aber wir müssen besonders kritisch auch zum Beispiel nach Polen und nach Ungarn schauen, wo die entsprechenden Gegenkräfte nicht nur auf der Straße, sondern an der Macht sind.
Matthias Quent hat ein Buch geschrieben und wir werden nach einer kurzen Musik nochmal einen Ausblick geben, ein Resümee ziehen. Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät, von Matthias Quent. Und jetzt hören wir den letzten Willen von Knarf Relem. Im Voraus, es war Knarf Relem mit seinem letzten Willen. Jetzt gab es sogar Höreranrufe und da könnt ihr diese Debatte ewig weiterführen und natürlich über die Gesellschaft reden, über den Umgang, über eine Debatte, und die Debatten werden ja härter, und ich habe versucht zu debattieren mit Matthias Quent, der ein Buch geschrieben hat, Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät. Und Matthias Quent, wir haben jetzt weg vom NSU uns bewegt und eigentlich über gesellschaftspolitische Fragen gesprochen und haben gerade mal ein Fass aufgemacht, und jetzt ist die Sendung schon Stunden zu Ende. Da reicht ja nicht mal eine Stunde, um darüber zu reden. Man muss natürlich über Religionskritik, hat gerade ein Hörer angerufen, muss über den politischen Islam reden, über Religion im Allgemeinen. Was hat der in der Gesellschaft für eine Rolle? Das sind große Debatten, die uns bevorstehen. Die Frage ist, wie wir die Debatte führen, ob wir die sachlich führen.
Die Frage ist, ob wir die sachlich führen und ob wir die im Bewusstsein der Tradition unserer Gesellschaft, unserer Grundwerte, unseres Grundgesetzes und der Versprechen der Aufklärung, der Französischen Revolution, der Demokratie führen. Oder ob wir über pauschal, ich will das ein bisschen überspitzen, das sind die zwei Pole, pauschal über andere Menschengruppen urteilen, ob wir von einem auf alle schließen, ob wir Religion, Kultur als vererbbar, als unveränderlich erfassen, ob wir anderen Menschen, auch Menschengruppen, die Fähigkeit zur Emanzipation grundsätzlich absprechen. Für solche Auseinandersetzungen müssen wir Räume finden und wir müssen vor allem auch dafür beitragen, dass die Sachebene gewahrt bleibt und dass wir nicht nur über Ängste sprechen, sondern auch über deren Ursachen.
Mhm. Das heißt, die Grundlage der Diskussion muss ja sein, dass ich keine Ungleichwertigkeitsvorstellung habe. Das heißt, sobald ich anfange zu glauben, zu spüren, naja, ich bin eigentlich ein bisschen besser oder die Gruppe ist eigentlich ein bisschen besser, so von der Entwicklung her, ne? Also auch vielleicht vom Genetischen, und wir sind ja auch fleißig und so, gehört man immer Argument hin, aber ich gehe doch den ganzen Tag fleißig arbeiten, und die, fängt es da schon an, dass man sozusagen den kleinen Rassisten Ungleichwertigkeitsdödel in sich hat, also genau wie der Quent und der Rose hat es auch in sich?
Ja, Vorurteile sind erstmal normale Kategorien, in die wir Menschen stecken. Mhm. Und die Frage ist, wie diese Kategorien dann besetzt sind. Also werten wir ab andere Menschengruppe, dann wäre es eine Form von Menschenfeindlichkeit. Sagen wir, naja, ich kenne die nicht so genau und vielleicht habe ich da auch ein bisschen Berührungsängste oder sowas, aber ich erkenne an, dass die prinzipiell ihnen dieselben Rechte zustehen, dieselbe Menschlichkeit vor allem auch zustehen, die ich für mich in Anspruch nehme.
Ich kann auch andere doof finden, weil Sie haben immer von Distinktion gesprochen. Das ist ja auch ein wichtiges soziales Instrument, dass ich mich abgrenze, ob das nun durch Kleidung ist oder durch die Filme, die ich sehe, durch die Freunde, um die ich mich umgebe, was ich esse, was ich für eine politische Einstellung habe. Ich will mich doch abgrenzen. Das ist ja ein wichtiges soziales Instrument. Also Abgrenzung, Distinktion, auch was doof zu finden, was bescheuert zu finden, ist legitim, ist auch wichtig.
Das ist wichtig. Das ist selbstverständlich in unserer immer mehr sich ausindividualisierenden Gesellschaft, und das gehört zur Demokratie dazu. Aber die Kritik an der Sache kann nicht zur Kritik am Menschen werden. Das heißt, die Menschlichkeit, niemand hat das Recht, jemand anderen die Menschlichkeit abzusprechen, völlig unabhängig davon, was ich jetzt über ihren Glauben, über ihre politischen Einstellungen, über ihre Haarfarbe oder sonst was denke.
Na, die ist vielleicht grau. Also ich kann mich abgrenzen, kann was doof finden und sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben. Das ist ganz normal, das muss auch sein. Wir sind nicht alles gleich und alle Brüder und alle müssen sich lieben. Das ist auch Quatsch.
Das wäre schön und das wäre ein Ideal, das wir vielleicht nicht aufgeben sollen, das Ziel der Brüderlichkeit und der Gleichheit und der Freiheit, diesen Idealen sehe ich mich schon noch verpflichtet. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man sich mit allen gemein machen muss und dass man alle lieb haben muss. Nein, natürlich nicht. Demokratie ist widersprüchlich, ist konfliktreich, Menschen sind ganz unterschiedlich. Niemand kann mit allen. Das ist eine absolute Verquerung und Überzeichnung, ja, dessen, was man mit Gleichwertigkeit verstehen würde. Die Gleichwertigkeit heißt, ich erkenne den anderen als Menschen an, er ist prinzipiell mir ebenwürdig, das heißt nicht, dass ich ihn nicht doof finden kann oder die Sachen, für die er steht, doof finden kann, aber seine Menschlichkeit stelle ich nicht in Frage und damit auch nicht sein Recht zu leben.
Mit diesem humanistischen Diskurs enden wir. Wir haben mit der NSU angefangen und mit einer Studie, einem Buch. Wir sind noch nicht mal auf den Ausblick gekommen, den Sie ja auch liefern, aber das kann man ja vielleicht tun, indem man das Buch liest, von Matthias Quent, Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät. Ein soziologisches Buch, und das verrät mehr über die Gesellschaft, als jetzt man denken sollte. Es geht also nicht nur um den NSU, eine Lektüre, die sich lohnt. Ich bedanke mich bei Matthias Quent. Ich schätze mal, dass wir unseren Diskurs fortsetzen werden, wenn wir weiter auf Ihr Buch eingehen. Sie sind ja auch jetzt Direktor der neuen Dokumentationsstelle, nicht ganz unumstritten, die Sie seit 1. August leiten. Darüber werden wir sicher auch nochmal reden. Da gab es ja auch Kritik von allen Seiten. Ich hoffe, Sie können damit umgehen.
Ja, natürlich, Kritik gehört dazu, ist wichtig. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie etwas sachlicher wäre und am Kern wäre und nicht so sehr an Gerüchten sich entlang operieren würde. Aber auch da bin ich offen für den Dialog mit Ihnen und mit allen anderen, die an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert sind.
Das werden wir machen. Wenn Sie sich ein bisschen eingearbeitet haben, werden wir genau über die Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie sprechen mit dem neuen Leiter der Dokustelle, Matthias Quent. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Sehr gerne, gleichfalls.
Tschüss.
Danke.